Deutschlandfunk, Information und Musik.
Menschen sind naturgemäß ein Neuanfang. Sie können stets neu beginnen, weil sie unter der Bedingung der Natalität stehen. Das sagt Hannah Arendt. Die staatenlose deutsch-jüdische Philosophin Hannah Arendt, die politische Denkerin, die aus Nazi-Deutschland fliehen musste, dachte über diese unbefragte Selbstverständlichkeit nach.
Im Geborensein etabliert sich das Menschliche als ein irdisches Reich, auf das hin sich ein jeder bezieht, indem er seinen Platz sucht und findet, ohne jeden Gedanken daran, dass er selbst eines Tages wieder weggeht. Hier ist seine Verantwortung, Chance etc.
Der Philosoph Thomas Mayer, der gibt nicht nur die Studiengabe von Hannah Arendts Werken heraus, er hat gerade eine vielgelobte Hannah Arendt-Biografie veröffentlicht, die unbekannte Archivfunde auswerten konnte und Licht auf die Pariser Exiljahre Hannah Arendts vor ihrer Emigration wirft. Und ihn habe ich gefragt, was versteht sie denn unter Natalität?
Nun, Hannah Arendts Begriff der Natalität hat mehrere Funktionen. Sie erinnert mit dem Begriff daran, dass es kein wirkliches Kontinuum in der Geschichte gibt, sondern dass der Mensch, der jeweils neu geboren wird, diese Kontinuität unterbricht, weil mit dieser Geburt, so ihre Grundidee, etwas Neues in die Welt kommt. Und sie bezeichnet das sogar als Wunder. Sie nimmt einen hochbeladenen, hochkomplexen theologischen Begriff und Wunder, das ist seit alters her in der jüdischen wie in der christlichen Tradition die Unterbrechung eines scheinbar unendlich fortschreitenden bis zur Wiederkunft des Messias gehenden zeitlichen und historischen Kontinuums. Und dieser Mensch, der da neu auf die Welt kommt, der ist genau diese Unterbrechung. Und diese Unterbrechung bedeutet, darüber nachzudenken und mit diesem neuen Menschen zusammen die Entwicklungsgeschichte der Welt und der Menschen selbst noch einmal nachzuvollziehen. Vom Sprechen lernen, vom moralischen Nachdenken über das in die Welt hineinkommen bis hin zum Tod, also die Verkörperung des Weltenlaufs im Einzelnen. Das ist die Unterbrechung, die die Welt sich sozusagen selbst gibt in jeder neuen Geburt.
Dieses Geborensein hat einen scheinbar naiven Kern, einen ontologischen, dass etwas da ist. Es gibt von Alfred Polgar so eine schöne Anekdote, dem Schriftsteller der Wiener Moderne, der sagt, im Mythos heißt es, besser als geboren zu sein, ist es nicht geboren zu sein, aber wem passiert das schon?
Das ist eine wunderbare Anekdote in der Tat.
Nicht wahr? Man ist quasi unbefragt, nicht nur auf der Welt, sondern in der Welt. Das Ganze hat auch einen praktischen Kern, dass wir handeln können, handeln müssen, Leben führen können, Leben führen müssen. Auch einen utopischen, es könnte auch anders sein. Und auch noch einen Initiativenkern, einen christlich-jüdischen. Also wir können stets neu anfangen, umkehren, die Dinge besser machen. Stimmen Sie zu?
In jeder Hinsicht. Die Natalitätsthese ist eine These und nicht nur bei Hannah Arendt, die tatsächlich in diesen theologischen Kontext zurückführt. Sie stellt sich gegen den Tod. Die These Heideggers hat eine wesentlich größere Attraktivität über viele Jahrzehnte gehabt, deshalb, weil sie eine Art Sehnsucht innerhalb der Philosophie nach dem Ende auf den letzten Punkt im wahrsten Sinn des Wortes brachte, während die Natalitätsthese in der Tat einen hochspekulativen, Sie haben es utopisch genannt, Kern hat, denn es ist das Offene, der offene Horizont, wie auch die Festschrift für Karl Jaspers betitelt war, ist da. Und das Ideelle an diesem Geborensein ist das Widerstreben gegen die naturwissenschaftliche Verkürzung, dass alles schon in unserer DNA angelegt wäre. Also ein immenses Potenzial, auch ein immenses Risikopotenzial, das jedem Menschen beigegeben wird in dem Moment, wo er auf der Welt ist. gerade diese Unfreiwilligkeit, diese Nichtbeeinflussbarkeit des Geborenseins ist die Herausforderung, die schon der erste Schrei nach dem Abtrennen der Nabelschnur äußert. Denn man kommt mit Schrecken in diese Welt und muss sich dann erst einmal daran gewöhnen.
Was in unserem Gespräch bis jetzt etwas sonntäglich, fern oder weihnachtlich geklungen hat, hat ja einen sehr praktischen Kern. Ich sagte eingangs, die staatenlose jüdische Denkerin in Amerika schreibt ihre wesentlichen Werke, die Totalitarismus-Theoretikerin und Kritikerin. Denken wir an die Neuanfänge nach dem Zweiten Weltkrieg, an sowas wie das Grundgesetz, an Grundrechtsartikel, an Gleichberechtigung, eine Gesellschaft der Gleichberechtigten. Das Recht des Menschen nicht nur auf Rechte, sondern auch auf Mitgliedschaft in einem politischen Gemeinwesen, also nicht staatenlos zu sein. Das sind ja alles ganz schön praktische Dinge, die Hannah Arendt da in die Waagschale wirft. Nicht zuletzt aufgrund ihrer Marginalisierungs- und Verfolgungserfahrung, oder?
Ja, nicht nur aufgrund ihrer Marginalisierungs- und Verfolgungserfahrung, sondern weil sie selbst während ihrer Zeit im Pariser Exil sehr wahrscheinlich ab so 1934, aber ganz gewiss ab 1935 in ihrer Arbeit für die Kinder- und Jugendalia, die Kinder und Jugendliche eben nach Palästina bringen, somit retten wollte, mit allen Formen der Ort- und Staatenlosigkeit, mit allen Formen des Entwurzeltseins von Kindern und Jugendlichen konfrontiert wurde und schon mitbekam, damals als Endzwanzigerin, dass für viele Menschen die erste Erfahrung in ihrem bewussten Weltwahrnehmen die ist, dass gar kein Ort für sie vorgesehen ist. Dass es keine Sicherheit gibt, keine, jetzt haben sie mich sozusagen ins Theologische zurückgedrängt, keine Herberge, keinen Schutz gibt. Und dann hat sie das später ab 1940 selbst erfahren müssen. Und es war klar für sie, dass Ort und Staatenlosigkeit, Obdachlosigkeit im wahrsten Sinn des Wortes, zu den Grunderfahrungen der Moderne gehört. Und darüber muss Philosophie nachdenken, wenn sie vom Wesen des Menschen sprechen will und nicht die Beschädigungen des Menschen ausblenden will.
Politik beruht, das klingt jetzt auch wieder nicht sehr anspruchsvoll, auf Pluralität von Menschen. Wir sind gleich als zweibeinige Wesen und doch sehr verschieden, Thomas Mayer und Michael Köhler, die dieses Gespräch führen. Verschieden sind wir von Natur aus, okay, das ist noch einfach, aber einzigartig werden wir erst in Gesellschaft. Sie verbindet damit auch eine Apologie der Pluralität, eine Verteidigung der unterschiedlichen Anfänge?
Ja, Pluralität bedeutet, radikal gedacht, alles anzunehmen, was sich je entwickelt hat. Und die Schwierigkeit, die Pluralität mit sich bringt, ist, dass sie tatsächlich auf die jeweilige Einzigartigkeit ebenso radikal verweist. Denn die Pluralität ist etwas, was gegeben ist und gleichzeitig gelernt werden muss. Kant hat gesagt, dass der bestirnte Himmel über uns, das moralische Gesetz in uns und die Erde unter uns, dass nur dieser Dreiklang es ermöglicht, dem Menschen, die anderen Menschen auszuhalten. Und zwar deshalb, weil er davon ausgeht, dass es alle haben. Das ist seine universale und universelle Perspektive, die Hannah Arendt aufnimmt und die dann diese Pluralität ausbuchstabiert über den Begriff des Erscheinungsraumes. Der Einzelne trifft auf einen anderen Einzelnen in einer praktischen Situation, jetzt im Kaufhaus, der eine will aus der Tür schnell raus, der andere will ebenso schnell rein. Sie stoßen aneinander, stellen fest, dass sie unterschiedliche Bedürfnisse und Ansichten haben und jetzt entscheidet sich alles. Sagt der eine Entschuldigung, sagt der andere bitte gerne, kommt es zur Konfrontation und man geht auseinander, wie auch immer. In dem Moment ist etwas entstanden, eine Pluralität, ein Austausch, ob nun gelungen oder nicht. Aber Hannah Arendt sieht in diesem Modell, dass Menschen Erscheinungsräume um sich herum konstruieren und diese dann entweder auf Dauer stellen können in Institutionen oder eben nicht, die menschliche Fähigkeit zu vereinzeln und gleichzeitig plural zu sein. Und dieser permanente Abgleich zwischen Einzelsein und Einzigartigsein und plural sein, das ist für sie eigentlich das, was Gesellschaft oder wie sie es im Titel des Gespräches genannt haben, die Beobachtung der Gesellschaft bedeutet, nämlich Gesellschaftlichkeit.
Das heißt, aus unserer naiven Betrachtung eines Kindes in der Krippe kann man sehr politische, demokratietheoretische Schlüsse ziehen. Da ist jemand, der vielleicht ein bedrohtes Leben vor sich hat oder haben könnte, vielleicht aber auch nicht, und in dessen Hand und in unserer Hand es liegt, diesen Anfang glücklich zu gestalten.
Das ist so. Der Puernatus in Bethlehem, wie es in den Gesängen seit dem frühen Mittelalter heißt, ist eine Verkörperungsfigur. Denken Sie an die Fürsorge, die die Engel und Gott selbst dem Paar, das aus dem Paradiese vertrieben wird, geben, wenn es im dritten Kapitel 21 von Genesis heißt, und der ewige Gott machte den Menschen und seinem Weibe Röcke aus Fell und bekleidete sie. Die Idee, dass Menschsein in der Welt nie ohne Schutz sein dürfte, dass gleichzeitig diese Schutzbedürftigkeit ja von anderen angenommen oder negiert wird, stellt eine immens politische Frage, nämlich das sich kümmern und das um andere kümmern als Voraussetzung des Menschseins, das jeden angeht und durch jeden Menschen sozusagen aufgerufen wird an seine Mitmenschen im ganz eminenten Sinne auch des Arendtschen Pluralismus. Und daraus entsteht schon Verpflichtung. Und die exemplarische Figur des Jesus Christus ist sicherlich in der christlichen Tradition die eminente Gestalt, die dann in seiner eigenen Theologie, in seiner Konsequenz dann ja auch Nachfolge verlangt. Und Nachfolge heißt in dem Falle eben genau das, was ihm widerfahren ist, exemplarisch, nämlich schutzbedürftig gewesen zu sein und den Schutz für alle eingeklagt zu haben, mitzunehmen und dann wahrscheinlich apostolisch, theologisch in die Welt zu tragen. Und zwar nicht als Gewaltgeschichte.
Das sagt der Philosoph Thomas Mayer, hat eine vielgelobte Hannah Arendt-Biografie veröffentlicht.